ARD.
Zum Beispiel bei uns an der Schule war es irgendwie im Politikunterricht, weiß ich noch, ein richtiges Gehasper, was bedeutet Minderheitenschutz. Wenn wir das so anhand der völlig praktischen Idee von wir wollen irgendwie ein Klassentier und jemand ist allergisch, muss ich den Kindern nicht wirklich erklären, was Minderheitenschutz ist. Es ist allen Kindern intuitiv verständlich, dass ihr kollektiver Wunsch nach einem Tier nicht so schwer wiegt wie das Recht eines Kindes auf Gesundheit und Teilnahme am Unterricht.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume.
Heute geht es darum, wie Schulen zur Stärkung der Demokratie beitragen können und wie demokratisch unsere Schulen selber sind. Wir zeichnen diese Folge vor der Europawahl auf, aber es ist schon klar, dass nach der Wahl nochmal deutlicher wird, wie relevant das Thema ist. Heute bei mir ist Marina Weißmann. Sie ist deutsch-ukrainische Psychologin, Publizistin, Podcasterin und Beteiligungspädagogin. Vielleicht kommen wir noch darauf, was genau das bedeutet. Viele kennen sie als kluge Stimme aus dem Diskurs, sowohl online als auch in diversen Medien. Und ich bin sehr froh, dass du heute dir die Zeit genommen hast. Hallo, liebe Marina.
Hi, danke für die Einladung.
Liebe Marina, in einer Kolumne schrieb ich folgende Passage über die momentane Schule. Ich zitiere, eher könnte man sagen, dass noch viel zu viele Kinder in Deutschland zur Passivität verdammt sind und das an einem Ort, den sie 10 oder 12 Jahre lang besuchen, manchmal länger. Können wir uns wirklich wundern, dass aus Menschen, die eine solche jahrelange Ohnmacht erdulden, Menschen werden, die nicht daran glauben, dass sie etwas bewirken können? Nein, man könnte sagen, fehlende Demokratiebildung erzeugt Protestwähler. Gehst du da mit?
Absolut. Wenn ich unterm Strich so die Schulen betrachte, die ich sehe, wo mein Projekt etabliert wurde, wo mein Projekt aber auch nicht etabliert wurde, und die Schülerrückmeldungen mir ansehe, dann sehen wir, Schule ist in ihrer Struktur immer noch eine sehr, sehr passive Institution. Also eine, die vor allem darauf ausgelegt ist, dass Schüler sie besuchen als Besucher und dort vor allem Erwartungen erfüllen. Sie ist sehr durchstrukturiert. Das heißt, im Prinzip bekomme ich immer gesagt, was heute läuft, wann es heute läuft. Meine Aufmerksamkeit und Neugier werden ja im Prinzip in 45 Minuten Häppchen zerteilt. Ich habe nicht die Wahl, wann ich Hunger habe, sondern es gibt die Pause. Teilweise muss ich fragen, wann ich auf Klo darf. Michel Foucault hat ja gesagt, es gibt drei absolute Institutionen, das Militär, die Justiz und die Schule. Und wenn man ehrlich ist, hat sich daran nicht grundlegend etwas geändert, auch wenn der Trend durchaus positiv ist. Und das zeigen auch die Ergebnisse aus PISA. Wir haben bei der Frage nach globalen Kompetenzen, hast du das Gefühl, etwas an den Problemen der Welt bewirken zu können, sagen nur 40% aller deutschen SchülerInnen. Ja, und damit bildet Deutschland auch das europäische Schlusslicht.
Wenn du gerade von SchülerInnen sprichst, der SWR hat tatsächlich einen Reporter losgeschickt für diese Folge und in einer baden-württembergischen Schule mal nachgefragt, inwiefern SchülerInnen und Schüler das Gefühl haben, Demokratie aktiv zu erleben. Hören wir da mal rein.
Also in der Schule, die Mitentscheidung begrenzt sich jetzt höchstwahrscheinlich mehr oder weniger nur auf Klassensprecherwahlen oder auf eben Ausflugsziele oder ähnliches, was eben in der Klassengemeinschaft besprochen wird.
Da darf man dann schon mitentscheiden, ja, wie wollen wir jetzt zum Beispiel unsere Klassenfahrt finanzieren oder so. Da darf man dann Ideen sammeln, aber an sehr vielen Sachen darf man halt auch nichts machen, weil es halt einfach festgelegt ist vom Staat oder von der Schule.
In der Schule war ich auch mal Klassensprecherin. Wir hatten mal über einen Ausflug bestimmt und das habe ich dann quasi geleitet. Oder wenn es halt Wünsche an die Schülersprecher oder so gibt, dann gibt man die natürlich weiter. Aber meistens passiert dann da nicht so viel, weil es halt im Rahmen nicht möglich ist.
Die SMV und die Klassensprecher selber haben halt jetzt auch nicht so viel Macht und können jetzt auch nicht so gut vertreten allgemein, weil halt eben diese Strukturen es nicht zulassen.
Oder manchmal würde ich mir auch wünschen, dass die Lehrer so ein bisschen mehr, also auf die Schüler, denen ihre Meinung zum Lernen oder auch wie man das machen soll, eingehen dürften. Weil die Lehrer hören einem schon zu, aber die können ja auch nicht wirklich viel verändern, weil viel vom Staat vorgegeben ist. Also sie haben ja auch ihren Lehrplan, den müssen sie halt einfach durchkriegen. kriegen, weil sonst fehlt uns abi-relevanter Stoff.
Aber wenn es diese Wünsche und Fragen halt gäbe, dann fände ich es schon schön, wenn Wünsche als wichtiger angesehen werden, als sie gerade sind, weil es ist gerade halt einfach so, dass es dann immer direkt heißt, es ist nicht möglich in dem Rahmen oder so. Und es wäre halt schön, wenn ein paar mehr Sachen durchgesetzt werden könnten.
Man kann nur mitbestimmen, wenn man sich halt aktiv so informiert und halt sich auch Mühe gibt, dass man sich halt irgendwie einsetzt für seine eigene Meinung, weil sonst ist es halt schwierig, irgendwie mitzubestimmen.
Ja, ich kann schon mitentscheiden. Zum Beispiel in der Familie kann man viel mitentscheiden, in der Schule jetzt nicht so.
Vielleicht beim Stundenplan, weil das entscheiden unsere Lehrer eigentlich nur und nicht wir. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass wir sozusagen unseren eigenen Stundenplan bestimmen. Und da würde ich mir mehr Demokratie und Mitbestimmung eigentlich wünschen.
Es gibt ja solche Schulkonferenzen, das ist halt jede, so zum Beispiel Lehrer, Schüler und halt so der Schulleiter vertreten und halt auch die Eltern, da kann jeder halt so seine Meinung abgeben.
Ja, also ich fühle mich von Klassensprechern schon gut vertreten.
Wir kommen auch auf uns zu und fragen uns, ob wir überhaupt Fragen haben und ob wir auch was sagen wollen, ob uns was nicht gefällt.
Wir haben ja gerade einiges gehört, manchmal auch differenziert, aber so ganz grundsätzlich verstehe ich dich richtig, dass es dich nicht wirklich überrascht, dass Schülerinnen und Schüler das Gefühl haben, nicht teilhaben zu können.
Nein, das deckt sich ziemlich mit meinen Erfahrungen. Es ist in Deutschland, in den verschiedenen Bundesländern erstens leider üblich, dass SchülerInnen prinzipiell schon rechtlich nicht sehr viele Mitbestimmungsrechte haben. Also sehr vieles liegt bei dem Schulträger, bei der Schulleitung, beim Land. Das Curriculum ist ja komplett fremdbestimmt. Das heißt, schon rechtlich haben sie nicht viel zu melden. Und von dem, was SchülerInnen rechtlich mitzubestimmen haben, das müssen sie sich auch oft erst erkämpfen oder wissen davon gar nicht. Das heißt, selbst die demokratische Praxis, die wenige demokratische Praxis, die es gibt an Schulen, wird auch einfach nicht immer gelebt.
Das geht ja so weit. Also ich glaube, einer der Gründe, warum so Schulrechtratgeber auch regelmäßig in den Bestsellerlisten sind und dann auch so einen Titel haben wie Darf ich auf Toilette gehen oder sowas. Ja, im Grunde Diskussionen, die ich auch schon geführt habe, wo man das Gefühl hat, sag mal, wo sind wir denn hier eigentlich, dass wir über, ich sag jetzt mal, ganz basale Bedürfnisse sprechen können, die müssen da tatsächlich eingefordert werden. Ja. Ich habe gerade eine 8. Klasse, der ich gesagt habe, dass sie sitzen bleiben kann, weil ich einfach keinen Rechtfertigungsgrund dafür sehe, dass die jedes Mal, wenn sie mich sehen, aufstehen und quasi mehr oder weniger salutieren. Nun gut.
Das ist das eine. Und ich meine, wenn wir das mal ein bisschen globaler betrachten, wo lernen Menschen oder wie lernen Menschen, was ihre Rolle in der Gesellschaft ist? Das lernen wir ja in der Sozialisation als Kinder. Da konfrontiert man uns mit, was für Erwartungen hat die Welt so an dich? Wie musst du dich verhalten? Was ist richtig? Was ist falsch? Das ist das ganze Ding an Erziehung. Und dann müssen wir einmal kritisch betrachten, wozu erzieht es mich, dass ich mich im Halbschlaf noch aus der Nacht kämpfen muss und um 8 Uhr in diesem Gebäude sein muss. Also muss. Ich werde buchstäblich von der Polizei abgeholt, wenn nicht. Und dann muss ich Mathematik lernen. Kann ich Mathematik? Will ich gerade Mathematik? Bin ich gerade neugierig? Darf ich nicht bestimmen. Was will ich lernen? Darf ich nicht bestimmen. Wo will ich es lernen? Will ich vielleicht lieber auf dem Boden liegen, statt am Tisch zu sitzen? Darf ich nicht bestimmen. Was macht das strukturell, wenn wir diese Erfahrung über viele Jahre machen? Ich bin jetzt kein Anhänger von, wir brauchen absolute Anarchie und wir brauchen irgendwie, ich bin für die Schulpflicht. Ich bin auch dafür, dass es dieses besondere Gebäude gibt. Ich bin auch dafür, dass es bestimmte Strukturen und Regeln gibt. Aber diese Regeln müssen ja unter denen vereinbart werden, die sie betreffen. Und es geht nicht darum, dass jedes Kind macht, was es will, sondern es geht darum, wenn ich Kinder in einer Institution großziehe, die ihr Zuhause ist, also die sie mitbestimmen können auf die gleiche Weise, wie sie zum Beispiel die Einrichtung ihres Zimmers mitbestimmen können, die sie ausdiskutieren und aushandeln mit allen anderen, deren Zuhause das ja auch ist, dann wachsen sie in eine völlig andere Rolle. Nämlich, ich bin nicht Besucher, ich bin nicht Opfer, sondern ich bin Gestalter. Und das ist der Kern demokratischer Erziehung. Es ist nicht, Juden sind nicht schlimm, okay? Und es ist auch nicht, das ist der Bundestag und das ist der Bundesrat und wählen ist ganz wichtig. Das ist nice to have, aber es ist nicht der Kern von Demokratie. Der Kern von Demokratie ist für mich dieses Selbstbild.
In deinem neuen Buch Die neue Schule der Demokratie beantwortest du ja eine Frage, die du gerade gestellt hast, nämlich was macht es aus Menschen, die so sozialisiert werden? Du sprichst da von einem Zustand erlernter Hilflosigkeit. Ich musste das selber nochmal nachschauen, das gibt es ja schon seit einigen Jahren, aber du überträgst das Konzept auf das Bildungssystem. Du sagst weiter, ich zitiere, die Haupterfahrung, die die Schüler in der Schule verinnerlichen, lautet, ich kann hier nichts bewirken, ich kann das System, in dem ich mich 8 Stunden am Tag aufhalte, nicht beeinflussen. Zurück zu dem Wort, was meinst du konkret mit erlernte Hilflosigkeit? Mhm. Denn Lernen steckt ja irgendwie da auch drin, ne?
Genau, erlernte Hilflosigkeit ist eigentlich ein Konzept aus der Depressionsforschung. Und das sagt, wenn ich lange in einer Umgebung war, in der ich nichts beeinflussen konnte und plötzlich kann ich etwas beeinflussen, dann habe ich nicht die Motivation, das zu tun. Das hat man ganz früh mit schrecklichen Hundeexperimenten nachgewiesen, wo Hunde elektrogeschockt wurden und manche hatten die Möglichkeit hochzuspringen, um das zu vermeiden und manche hatten diese Möglichkeit nicht. Und als man diese Hunde, die immer zwangsgeschockt wurden, dann in einen so großen Käfig getan hat, dass sie hochspringen konnten, um diesen Elektroschock zu vermeiden, haben sie das nicht getan. Weil sie, wir sind alle Frustvermeidungswesen. Ja, wir versuchen, keinen Frust zu generieren. Und es generiert Frust, wenn ich etwas versuche und ich kann es nicht ändern und ich versuche es und ich kann es nicht ändern. Wozu es führt, ist, ich versuche es gar nicht erst. Und das drückt sich aus in unserem System. Wir tun erstmal neugierige Kinder, die gerne ihre Umwelt verändern. Ja, schon kleine Kinder schmeißen Klötzchentürme um, wenn sie noch keine bauen können, weil sie wollen, dass ihre Hände etwas verändern in der Welt. Wir tun sie in ein System, das sie nicht wirklich verändern können. Ich merke, dass wenn ich mit Schülern rede, die Jüngeren, mit denen ich arbeite ab Klasse 5, die sind noch motivierter und die haben auch eine höhere Motivation, an der demokratischen Beteiligung teilzunehmen, die ich ihnen anbiete. Es sind die Älteren, denen das schwerer fällt. Und das liegt daran, dass sie schon viel, viel länger in diesem System waren und in diesem System gelernt haben, dass sie keinen großen Einfluss auf das System haben. Übrigens etwas, wozu Schule ursprünglich ja auch ausgelegt war. Sie sollte ja ursprünglich den perfekten Soldaten und den perfekten Arbeiter hervorbringen. Und das sind berühmterweise Leute, die ihre Systeme nicht so in Frage stellen.
Das Interessante daran ist, ich musste an den zweiten Hund denken. Denn das, was du gerade beschrieben hast, das hat ja Pavlov auch in seiner Operantenkonditionierung nachgewiesen. Also kann man es im besten Fall sagen, quasi die Gewöhnung an ein bestimmtes Verhalten bei bestimmten Reizen, das spielt in der Schule ja auch immer eine Rolle, also zum Beispiel die Schulglocke. Ja. Ja, bestes Zeichen dafür, dass der Unterricht gut ist, ist, die Schüler springen bei der Schulglocke eben nicht auf, weil es interessant ist. Und eben zum Beispiel auch bei den Noten. Und deshalb finde ich das so interessant und bohr da kurz nochmal nach, weil dieses Konzept der erlernten Hilflosigkeit uns ja auch eine Erkenntnis darüber gibt, dass wir eben nicht in Passivität oder sagen wir mal Resignation uns zurückfallen lassen, sobald etwas nicht sofort funktioniert. Also dieses typische, Projekt habe ich mal probiert, haben die halt nicht angenommen, sind halt nicht aus dem Arsch gekommen, sage ich jetzt einfach mal, wo man so denkt, okay, aber du kannst nicht erwarten, dass die, ich sage jetzt mal, 7 oder 8 Jahre lang operant konditioniert werden auf einem System, was etwas ganz Bestimmtes von ihnen will, ihnen dann plötzlich eine Freiheit geben und dich beschweren, dass es beim ersten Mal nicht klappt.
Richtig, es braucht sehr viel Zeit und sehr viel Geduld. Und wie man diese erlernte Hilflosigkeit aufbrechen kann, ist durch Selbstwirksamkeitserfahrungen. Mhm. Das heißt, wenn Sie die Erfahrung machen, ich mache etwas und es verändert sich. Und es reicht halt nicht, diese Erfahrung einmal zu machen. Und es reicht auch nicht, diese Erfahrung 4-mal zu machen. Sie müssen sie immer und immer wieder machen. Denn Sozialisation funktioniert über Alltag. Demokratische Beteiligung muss Alltag sein. Deshalb bin ich auch immer skeptisch bei demokratischen Projekten, die eine Woche gehen. Wo man sagt, ihr dürft euch jetzt hier eine Woche beteiligen. Das ist grundlegend nicht, wie wir unsere Rolle in der Welt erlernen. Es ist eine Ausnahme und es ist nice to have, aber es ist nicht, was unser Denken und unser Selbstbild formt. Bin ich jemand, der Verantwortung für mich und andere trägt?
Und genau da kommen wir jetzt zu deinem Projekt. Wir haben es quasi schon angeteasert und ich bin mir relativ sicher, dass du, weil du gerade dieses Buch geschrieben hast, dass sehr viel um eben Aula geht, das für Ausdiskutieren und Live-Abstimmen steht. Erkläre mal die Grundzüge dieses Systems, das das Potenzial hat, gemeinsames schulisches Leben doch sehr grundlegend zu verändern, zumindest was die Möglichkeiten zur Beteiligung von Schülerinnen und Schülern angeht.
Wahnsinnig gerne, weil ich seit 10 Jahren daran arbeite und früher haben die Medien mich nie danach gefragt, was ich eigentlich tagsüber tue. Okay. Aula ist ein stetiges Beteiligungskonzept für weiterführende Schulen. Wir fangen jetzt auch eine Entwicklung an, Aula in der Grundschule zu etablieren und es funktioniert auch außerschulisch. Was es ist, sind 3 Elemente, die wir an eine Aulaschule geben, die dann ständig und dauerhaft alle ihre Schülerinnen und Schüler verbindlich an Fragen der Schule beteiligt, in bestimmten Rahmen. Es besteht aus 3 Elementen. Einerseits haben wir eine Online-Plattform, die hilft, Ideen und Diskussionen zu strukturieren, zu protokollieren und halt auch die ganze Schule daran teilhaben zu lassen. Das ging logistisch früher einfach nicht. Wir können ja nicht regelmäßig einmal die Woche die gesamte Schülerschaft in der Aula versammeln, damit sie über ihre Anliegen sprechen. Aber mithilfe digitaler Werkzeuge geht sowas jetzt. Das zweite Element ist eine didaktische Begleitung, und zwar von einer sogenannten wilden Idee, also aus einer kreativen Brainstorming-Phase heraus, über einen deliberativen Diskussionsprozess, an dessen Ende ein wirklich ausformulierter Projektplan steht. Und da lernen wir auch sowas wie, was ist Minderheitenschutz? Was sind Kompromisse? Wie argumentiere ich? Wie streite ich gut? Wie lerne ich, welche Bedürfnisse ich habe und welche Bedürfnisse andere haben? Es ist also didaktisch begleitet. Und das dritte Element ist ein Vertrag. Der wird geschlossen von der Schulkonferenz. Die sagt, wir tragen alle Ideen mit, die per Aula beschlossen werden, in folgendem Rahmen. Also meistens dürfen sie keine Lehrer feuern, aber sie dürfen meistens zum Beispiel die Hausordnung ändern. Und dieser Vertrag ist wahnsinnig wichtig, damit wir da keine Pseudobeteiligung haben, sondern wirklich die Verbindlichkeit, die dann auch Selbstwirksamkeitserfahrungen macht.
Was ich zwei Dinge. Erstens, dein Buch heißt ja nicht nur Die neue Schule der Demokratie, sondern auch Wilder denken, wirksam handeln. Ich musste so ein bisschen an Pippi Langstrumpf denken und fand das aber genial, weil dieses Wild auch nicht einfach ein Adjektiv ist, was ganz gut passt, sondern weil es ja diese Ideenphase gibt.
Genau.
Zweitens, was ich so schön finde, du hast es gerade angedeutet und wenn ich das jetzt zum ersten Mal hören würde, würde ich denken, ja gut, Minderheitenschutz ist auch ein bisschen kompliziert, Lernen, da gibt's aber bestimmt auch ein Arbeitsblatt zu. Nein, es geht tatsächlich um den Aushandlungsprozess selbst, ne? Also um die ganz konkrete Idee, jetzt könnte man sagen zum Beispiel, wir wollen gerne ein Tier, ein Klassentier. Ja. Und das kann erstmal durchdiskutiert werden. Und dann könnten verschiedene Argumente ausgetauscht werden und dann kommt plötzlich jemand und sagt, ich bin aber auf Katzen allergisch. Ja. Das können wir nicht machen. Und so erlernt man das, ne? Im Tun. Also es heißt, es ist nicht ein rein analytischer, auch mit der Argumentation und so, nicht ein rein analytischer Prozess, sondern ein Prozess, der das Tun so eng einbindet und sich auf diesen Prozess der Aushandlung so sehr fokussiert.
Genau, und das ist eigentlich auch das Geniale dahinter. Ich muss es an der Stelle gar nicht so tief analytisch erklären. Mhm. Zum Beispiel bei uns an der Schule war es irgendwie im Politikunterricht, weiß ich noch, ein richtiges Gehasper, was bedeutet Minderheitenschutz und ab wann ist Minderheitenschutz und was ist nicht legitim und wann ist jemand eine Minderheit. Wenn wir das so anhand der völlig praktischen Idee von wir wollen irgendwie ein Klassentier und jemand ist allergisch, muss ich den Kindern nicht wirklich erklären, was Minderheitenschutz ist. Es ist allen Kindern intuitiv verständlich, dass ihr kollektiver Wunsch nach einem Tier nicht so schwer wiegt wie das Recht eines Kindes auf Gesundheit und Teilnahme am Unterricht. Das ist intuitiv völlig einleuchtend. Und an der Stelle, wo wir die Gelegenheit haben, auf die schon erlernte Moral von Kindern einfach etwas ganz praktisch anzuwenden, sparen wir uns riesig viele Arbeitsblätter und Erklärungen. Und das können wir aber nur machen, indem wir Kindern echte Verantwortung geben. Das ist halt der Schlüssel. Ich kann keine Verantwortung in der Theorie lernen. Wer Verantwortung lernen will, muss Verantwortung tragen.
In dem Buch gibt es zahlreiche Passagen, über die man sehr lange reden könnte. Was ich total interessant fand, weil es für viele, ich sage jetzt mal mutmaßlich, gerade konservativer Beobachter eher kontraintuitiv ist. Du schreibst davon, wie wichtig die durch Teilhabe erlernten Prozesse sind, auch da, wo sie nicht in einen direkten Erfolg münden, weil es eben um Lösungswege geht. Da kannst du ja gleich kurz nochmal anknüpfen. Aber es geht weiter. Diese Problemlösungskompetenz würde auch von Wirtschaftsverbänden als nicht ausreichend angesehen. Mit anderen Worten, Demokratiebildung hilft eben auch in anderen Bereichen. Ich sage das jetzt nicht deshalb, weil ich so denke, ja gut, dann haben wir jetzt wenigstens einen Grund, Demokratiebildung zu machen. Jeder, der die Zeitung ausschlägt, weiß, dass wir es auch so brauchen. Aber ich fand das deshalb interessant, weil es eben noch eine weitere Dimension einbaut, nämlich diese Form der Lösungsorientierungskompetenz, schreckliches Wort, aber ne, könnte man zumindest so nennen, die tatsächlich auch für die Selbstwirksamkeit oder zumindest das Erlernen einer solchen Selbstwirksamkeit nach der Schule sinnvoll ist.
Absolut. Ich bin ja ständig auch in Kontakt mit dem DGB und mit verschiedenen Berufsschulen und Arbeitgebern. Und die beschweren sich alle, oh, die jungen Leute, die hierher kommen, die können ja gar nichts mehr selber, die müssen alles gesagt bekommen, die identifizieren die Probleme gar nicht selber. Normalerweise wird das als so ein Konflikt vor sich hergetragen. So, ja, die Schule muss theoretisch Demokratie lehren, aber wir müssen die Leute ja auch auf die Wirtschaft vorbereiten und auf die Realitäten. Das heißt, wir müssen MINT-Fächer und ich habe da ganz großes...
MINT-Fächer sind immer die Antwort auf alle Probleme, die wir haben. Ich höre immer nur MINT-Fächer. Und jetzt bitte an alle MINT-Leute, no front, aber ganz ehrlich...
Nein, Moment. MINT-Leute, ich liebe euch. Ja, ich habe freiwillig Mathe im Abi genommen. Ich liebe MINT. Wir brauchen MINT-Fächer.
Ja,
definitiv. Aber wenn wir sagen, alles wird in Zukunft automatisiert werden, was automatisiert werden kann, dann werden gerade mathematische Prozesse eher von Computern übernommen. Mhm. Und ich muss es trotzdem lernen, damit ich weiß, ob der Computer mir Quatsch ausspuckt und so.
Ja,
aber
absolut.
Viel, viel wichtiger wird doch die Steuerung dieser Computer. Das bedeutet, dass ich erstmal überhaupt Probleme identifiziere, mir Ziele setze, Bedarfe abwäge, dass ich selbstbestimmt analysiere, wo ein Problem sein könnte, dass ich kritisch denke. Und all das erlernt man nicht unbedingt in MINT-Fächern. Ehrlicherweise die Frage, wer bin ich überhaupt und was will ich überhaupt? Und kreative Lösungen erlerne ich sogar eher in musischen Fächern. Das heißt, dass musische Fächer jetzt als so unwichtig für die Zukunft der Wirtschaft gelten, verstehe ich überhaupt nicht als Psychologin. Aber mehr noch, ich wünsche mir doch als Arbeitgeber junge Auszubildende, junge MitarbeiterInnen, die wissen, wer sie sind, was sie wollen, die sich mit anderen zu einem Team formen können, die sich verantwortlich fühlen für das, was sie handeln, die Probleme erkennen und lösen. All das ist eigentlich Demokratie. Dieses mit offenen Augen durch die Welt gehen und sich verantwortlich fühlen und nicht warten, dass jemand da oben eine Anweisung gibt, ist präzise Demokratie. Das heißt, wir brauchen demokratische Menschen in der Wirtschaft und in der Demokratie. Und das ist keinerlei Zielkonflikt, wie er immer konstruiert wird über die Rolle von Schule.
Bevor ich Anschlussfragen stellen kann, muss ich jetzt endlich mein konservatives Alter Ego materialisieren. Du hattest gerade eben gesagt, nun, in der Schule muss man dort lernen, wo man eben lernt und du möchtest mehr Beteiligung und Aushandlungsprozesse. Jetzt gibt's doch bestimmt Menschen, die sagen, ja gut, aber das Leben ist kein Ponyschlecken, ja, wie mein Opa immer sagte. Mhm. Ja, ich weiß, es sind zwei ineinander geschmolzene Aussagen. Man muss doch später auch Dinge machen, die der Chef sagt. Man kann nicht alles aushandeln und es gilt immer noch das Leistungsprinzip. Manchmal muss man halt eben das machen, was einem vorgesetzt wird. So, Marina.
Mhm. These, niemand macht so gut das, was einem vorgesetzt wird, aus einer Notwendigkeit heraus, wie jemand, der diese Notwendigkeit durch eigene Analyse erkannt hat. Denn bei Aula gehen ja nicht alle Ideen, die ich will, durch. Aula ist kein Wunschkonzert. Aula ist eine Aushandlungsbasis und manchmal werde ich mit meiner Idee keine Mehrheit erfahren. Aber ich habe dahinter gesehen, was alles an Argumenten dahinter steckt, was die Leute überzeugt vom Gegenteil meiner Idee, warum sie sich möglicherweise so entscheiden, wie sie sich entscheiden. Und ich habe ein paar Projekte geplant. Das bedeutet, ich kenne nicht nur die Meinungen und die Wünsche der anderen Kinder, sondern ich weiß auch, wenn wir hier einen Fahrradständer hinstellen wollen, brauchen wir eine Genehmigung vom Schulträger. Das heißt, ich verstehe auch Grundlagen von Bürokratie, Grundlagen von Notwendigkeiten. Und ich verstehe auch Frust und habe gelernt, mit Frust umzugehen. Insgesamt bin ich also ein vollwertigerer Mensch, der sowohl seine eigenen Wünsche erkennen kann, als auch aushalten gelernt hat, wenn meine Wünsche nicht umgesetzt werden. Und wenn wir eine leistungsfähige, kreative Wirtschaft wollen, die sich nun mal ändert seit den Tagen deines Urgroßvaters, dann brauchen wir viel, viel mehr von dieser Offenheit und Kreativität. Und es wäre fatal, wenn das Einzige, was Kinder lernen würden, Anweisungen zu befolgen.
Das Bittere an meinem konservativen alter Ego ist, dass das, was du gerade als These formuliert hast, ja auch empirisch nachgewiesen ist, zum Beispiel in der Selbstbestimmungstheorie von DC und Ryan. Autonomie, Kontrolle und Selbstwirksamkeit erzeugt Motivation und das ist alles genau das, was du gesagt hast. Okay, also ich stecke den wieder ganz kurz rein, nehme aber noch einen anderen Widerständler aus meinem Hut heraus und sage, das hört sich ja alles ganz toll an, liebe Marina, aber es tut mir leid, bei unserer Schülerklientel geht das nicht. Denn wir haben schon so viel damit zu tun, dass die nicht über alle Tische und Stühle hüpfen. Wie soll ich denn jetzt auch noch irgendwie dafür sorgen, dass sie sich beteiligen?
Eines der interessantesten Dinge, die ich bei Aula gelernt habe und inzwischen auch aus Studien reproduziert gefunden habe, ist, dass wir mit die besten Effekte an den Schulen hatten, die so als Brennpunktschulen verschrien sind. Und zwar, weil wir gefunden haben, per Aula beteiligen sich mehr Schüler, die sich vorher überhaupt nicht beteiligt hätten. Zum Beispiel, weil sie sich als schüchtern beschreiben oder weil sie Deutsch als Fremdsprache sprechen. Ich bin ja selber nach Deutschland geflohen. Ich hätte damals drei Königreiche dafür gegeben, dass ich eine Software hätte, über die ich mich in Ruhe schriftlich ausdrücken kann, weil ich dann mal meine Bedürfnisse überhaupt hätte kommunizieren können. Wir sehen aber auch aus internationalen Studien, dass zum Beispiel, wenn ich mehr Selbstwirksamkeit habe, wenn ich mehr auf einen Raum Einfluss nehmen kann, mehr Mitbestimmung habe, dass dann auch Vandalismus zurückgeht, weil ich dieses Bedürfnis, den Raum irgendwie zu verändern, anders, produktiver, konstruktiver umsetzen
das fand
kann.
Ich so einen spannenden Punkt in einem Buch, dass du an einer Seite die These in den Raum stellst, dass Vandalismus an Toiletten im Grunde genommen die einzige Möglichkeit für Schülerinnen und Schüler darstellt, sich selbst im Raum zu hinterlassen, also Veränderungen zu erzeugen. Das fand ich super spannend. Denn also jetzt fernab von irgendwelchen TikTok-Challenges und so weiter, könnte man ja tatsächlich sagen, dass so eine bestimmte Form von Vandalismus quasi der Schrei nach irgendeiner Form von Beteiligung oder Veränderung ist. Total spannend.
Ja, daran glaube ich fest. Ich habe ja vorhin das Kleinkind erwähnt, das Klötzchentürme umschmeißt, weil es noch keine bauen kann. Und so ähnlich funktioniert das auch mit Vandalismus. Wenn ich nicht positiv beeinflussen kann, wie meine Schule aussieht, kann ich wenigstens was kaputt machen. Dann habe ich auch was geändert. Plus es kommt hinzu, wenn ich selbst über meine Schule mitbestimme, dann betrachte ich sie auch als mein Zuhause, als mein Wohnzimmer. Mhm. Und in mein Wohnzimmer spucke ich nicht. Ich habe das erlebt an einer Freiburger Schule, wo SchülerInnen beschlossen haben, dass die wollten zuerst einen Kaugummiautomaten, haben dann festgestellt, Moment, wir dürfen ja gar kein Kaugummi kauen, das wäre ja total dämlich. Dann haben sie gesagt, hey, wir dürfen aber die Hausordnung ändern, wir könnten das doch ändern. Und dann hat ein Mädchen gesagt, ja, Moment, aber wenn bei uns Kaugummi kauen erlaubt ist und an allen anderen Freiburger Schulen verboten und unter unseren neuen Tischen und Bänken kleben dann die Kaugummis, was sollen denn dann die Leute denken? Und dann haben sie tatsächlich demokratisch beschlossen, das Kaugummi-Kauverbot beizubehalten. Das heißt, wenn du konservativer Bob Lehrer an einer Schule bist, wo dir die Leute über die Tische steigen, gibt es doch eigentlich überhaupt keine bessere Möglichkeit, als sie selbst in Verantwortung über den Ablauf dieser Schule zu setzen, damit sie sich selbst restriktivere Regeln auferlegen, die sie dann aber auch verfolgen, weil das ist ja ihre Regel. Das ist jetzt nicht ein böser Onkel, der von oben sagt, du musst aber, sondern das ist ihre eigene Regel, die sie selbst beschlossen haben. Und dann ist auch die Compliance eine ganz andere.
Woran liegt es eigentlich, dass in einem demokratischen Land wie Deutschland man überhaupt dafür argumentieren muss, dass Schulen demokratischer werden?
Kultur und Zeit. Und Das ist beides schwer zu brechen. Kultur ist schwerer zu brechen. Also Schule tradiert sich unglaublich stark. Und das hängt unter anderem damit zusammen, dass ich in keinem anderen Beruf, bevor ich auch nur die Ausbildung anfange, schon 13 Jahre Beobachtungslernen hinter mir habe, wie dieser Beruf ausgeübt wird. Das heißt, Schule ist einfach durch die Vorstellung der Eltern, die sie durchlaufen haben, der Lehrer, die sie durchlaufen haben, tradiert sich sehr stark, stärker als andere Branchen. Und ursprünglich hatte Schule gesellschaftlich eine ganz andere Funktion. Sie sollte zu Gehorsam erziehen. Und diese Funktion hat sie nicht mehr so stark. Aber sie hat immer noch ganz viele Funktionen, die teilweise extrem widersprüchlich sind. Die Gesellschaft verlangt von Schule eigentlich alles. Sie soll Demokraten hervorbringen, aber sie soll auch zu Gehorsam erziehen. Sie soll didaktisch Dinge vermitteln, Wissen vermitteln, aber sie soll auch eine Betreuungsanstalt sein. Und diese Ansprüche widersprechen sich, weil ich um 8 Uhr morgens kein Mathe lernen kann. Psychologisch nicht. Es ist mitten in der Nacht für mein Gehirn. Aber Mama, Papa müssen ja zur Arbeit. Das heißt, die Schule muss um 8 anfangen.
Du sprichst mir übrigens auch aus der Seele. Also ich stehe um 6 Uhr auf und eigentlich fange ich erst um 9 an zu denken. Ich frage mich immer, wie ich meine erste Doppelstunde mache. Und also das meine ich wirklich ernst. Ich wach auf morgens und habe das Gefühl in so einer Art, und die Analogie ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig, aber in so einer Art Kurzdepression zu sein, die sozusagen 3 Kaffees anhält, das ist ganz schrecklich. Es gibt auch Leute, bei denen ist das gar nicht so. Die wachen auf, denken so, oh cool, frisch in den Tag. Ich bin's nicht. Und wir wissen ja selber, dass in pubertären Gehirn das eben auch so ist. Ich wollte nur sagen, bei mir hat's leider nie aufgehört.
Ja, das hört bei mir auch nicht. Und ich fange vor 9 auch auf gar keinen Fall an zu arbeiten, einfach weil ich weiß, ich bin absolut nicht produktiv. Und das Schlimme ist, bei Teenagern ist es prinzipiell viel, viel häufiger. Mhm. Alle Teenager sind strukturell Eulen tendieren eher dazu. Und das heißt, wir quälen wirklich Menschen. Wir quälen sie körperlich. Und es ist gar nicht schlimm, dass du erst in der 3. Stunde aufwachst, weil deine Schüler tun das auch.
I know.
Was davor passiert, ist eigentlich irrelevant. Und das sind die verschiedenen Ansprüche, die an eine Schule gestellt werden. Und dann operieren wir ja auch noch aus einer psychologisch völlig unsinnigen Modus heraus. Dass wir nämlich sagen, oh, die deutschen Schüler schneiden schlecht ab bei PISA-Prüfungen, dann brauchen wir ein volleres Curriculum. Also das genaue Gegenteil von dem, was die Länder haben, die besser abschneiden.
Ganz wichtig. Also die Bundesbildungsministerin hat ja auch argumentiert, weil wir schlechter abschneiden, wäre es jetzt erstmal wichtig, flächendeckend ab der 3. Klasse Noten einzuführen.
Es ist total bescheuert und als Psychologen wissen wir auch, seit gut 30 Jahren, dass Noten eigentlich ja gar keine gute Art sind, Lernen zu messen und dass sie kontraproduktiv sind, dass diese vielen Prüfungen kontraproduktiv sind. Also wir tun buchstäblich das Gegenteil von dem, was unsere eigenen wissenschaftlichen Erkenntnisse uns seit vielen, vielen Jahren sagen, aus, ich weiß auch nicht, ich glaube einfach aus Beharrungskräften. Auch so, ich bin da doch auch durchgegangen.
Was mich manchmal noch mehr frustriert als das fehlende Bewusstsein, dass sich etwas ändern muss, ist, dass oftmals Dinge tatsächlich eigentlich schon klar sind.
Mhm.
Beispiel: In Baden-Württemberg gibt es 6 Leitperspektiven, unter anderem Bildung für nachhaltige Entwicklung, absolut wichtig, unter anderem Medienbildung, absolut wichtig, und eben auch Demokratieerziehung. Nur habe ich das Gefühl, dass irgendwo zwischen dieser Leitperspektive, dem Verwaltungsakt und der Konkretisierung in der Schule das verloren geht. Wirst du da auch angefragt dazu, wie man so etwas unabhängig von deinem Beruf an eine konkrete Schule zu gehen, das ist ja immer wichtig, ne? Wie man so etwas auch skalieren könnte? Denn ansonsten ist es ja so, dass es sehr vom zunächst mal Willen, zum Beispiel der Schulleitung, die dich einlädt, der Kolleginnen und Kollegen, die das mitmachen und so weiter. Also das hängt ja von sehr vielen Zufällen ab, was ja eigentlich nicht sein kann, wenn es um so etwas Wichtiges wie solche Formen der Demokratieerziehung geht.
Leider extrem, ja. Ich wurde angefragt, also zum Beispiel habe ich für das Zentrum für Lehrerfortbildung in Baden-Württemberg zum Leitfaden Demokratiebildung einen eigenen Podcast gemacht, der heißt Schule macht Demokratie, hört ihn euch gerne an. Und da versuchen wir auch zu übersetzen, wie kommt man von dieser großen Leitperspektive auf den individuellen Unterricht? Also was können wir machen. Und leider konzentriert sich auch dieser Leitfaden sehr stark auf Aspekte wie Toleranz, Bildung und punktuelle Intervention. Das heißt, wir lernen über Dinge, aber wir leben nicht Dinge aktiv. Und das ist so ein bisschen, was mir daran stark fehlt, weil, wie gesagt, punktuelle Intervention ist gut und wichtig. Und Ausflüge in Gedenkstätten zum Beispiel. Mhm. Das ist etwas, das ein Leben lang bei einem bleibt. Das muss man machen. Aber es ist eine notwendige, aber keine hinreichende Demokratiebildung. Ich glaube, eine der größten Herausforderungen, vor denen wir strukturell stehen, sind Personal und Zeit an Schulen. Das ist auch die größte Herausforderung, die wir mit Aula haben. Wir müssen im Prinzip mit jeder Schule individuell einen Plan erarbeiten, wo die Räume sind, also zeitlich gesehen, und wo die Personen sind, die nicht nur diese Plattform aufsetzen. Das ist das Schöne daran. Sie läuft ziemlich nebenbei. Die braucht nicht viel Ressourcen, aber das Reflektieren darüber. Das braucht optimalerweise Zeit, weil sich dadurch natürlich die Lerneffekte ergeben. Und zwar auch bei den Schülern, die nicht aktiv mitmachen. Und das ist ja das Wichtigste. Die will ich ja gerade kriegen.
Dann wird es ja auch erst nachhaltig. Du selber hast eine Analogie mit dem Gartner Hype Cycle. Das fand ich total nachvollziehbar. Den nutze ich auch immer mal wieder aus anderer Perspektive, der im Grunde genommen über den Daumen gepeilt zeigt, wie Implementierungsprozesse oftmals verlaufen. Zunächst mal mit den sehr hohen Erwartungen, dann mit dem Tal der Enttäuschung und dann eben mit einem langsamen Herantasten an das, ich glaube, es heißt Plateau der Produktivität. Aber, und das ist bei sehr vielen Dingen so, die man erst nicht gewöhnt ist und die man dann in Zusammenarbeit implementieren muss, aus diesem Tal der Enttäuschung auch wirklich wieder rauszukommen, ist gar nicht so leicht, weil Dinge auch einschlafen können. Und das braucht halt dann eben Begleitung und Reflexion. Sonst ist es wirklich so dieses typische, naja, haben wir mal gemacht, hat halt nicht geklappt. Und das würde ja, letzter Punkt, das würde ja zum Beispiel keiner bei der Einführung des Alphabets oder des Schreibens machen, so, ne? Dass man so das Gefühl hat, so, ja, jetzt haben sie leider nicht weitergeschrieben. Liebe Eltern, haben wir ausprobiert, ja, schreiben, das machen wir nicht. Sondern in solchen Lernprozessen haben wir das ja sowieso schon im Hinterkopf, dass wir sagen, wir müssen eigentlich weitermachen. Und deshalb ist diese Nachhaltigkeit, glaube ich, ein ganz neuralgischer Punkt des ganzen Projekts.
Absolut. Und dafür braucht es Freiräume in der Schule. Und nicht nur dafür. Wir haben eine Generation von Jugendlichen, die kollektiv an Burnout erkrankt. Also eigentlich eine Krankheit, die in der Schule nichts zu suchen haben sollte. Wir sehen, dass junge Leute sich für Prüfungen aufreiben, die komplett wertlos sind. Also ich meine das wirklich komplett wertlos. Niemand hat etwas von diesen Prüfungen. Das setzt kein nachhaltiges Wissen fest. Die berühmten 4K, die wir ja fördern wollen, Kollaboration, Kreativität, kritisches Denken und Kommunikation. Hat jemand schon mal versucht, Kommunikation und Zusammenarbeit in einer Prüfungssituation anzuwenden? Nein, dann fallen wir durch, wir kriegen eine 6. Wir prüfen überhaupt nicht das, was wir prüfen wollen. Wir prüfen nämlich nur, wie gut kann sich jemand auf eine Prüfung vorbereiten und wie performt jemand unter Prüfungssituationen. Das ist, was wir prüfen.
Absolut.
Das muss drastisch reduziert werden. Das ist das eine, und zwar für alle Projekte, aber auch dezidiert für demokratische Projekte. Und das zweite ist, wir brauchen mehr Personal an Schulen. Und wenn mir noch einer kommt mit, wir haben Lehrermangel, verstehe ich alles. Aber warum müssen Lehrer an deutschen Schulen alles machen? Warum müssen sie Pädagogik und Didaktik und Sozialarbeit und psychologische Nothilfe und Verwaltung und IT und Raumplanung und im besten Fall noch Reinigung? Wenn wir schon Lehrermangel haben, warum genau müssen das alles die Lehrer machen? Können wir nicht mehr Stellen an Schulen? Das ist doch eine reine Geldfrage. Und diese Geldfrage zahlt sich so stark aus, so vielfach in Wirtschaftsleistung und in psychischer Gesundheit, dass es eigentlich ein Verbrechen ist, nicht da rein zu investieren.
Ich würde jetzt gerne noch etwas sagen, damit du auch ich wollte jetzt gerade fast sagen, etwas gelernt hast, aber das hört sich so merkwürdig an. Aber damit du auch mit etwas rausgehst, was vielleicht sinnvoll ist, und zwar, ich spreche gar nicht mehr von den 4K, sondern von den 6. Es kam
Du hast doch 2K gefunden.
Ja, naja, ich habe sie nicht gefunden, sondern das hat ein schlauer Pädagoge gemacht, dessen Name mir gerade nicht mehr einfällt. Aber diese zwei anderen Cs, die sind in Bezug auf dein Projekt total sinnvoll. Das eine ist nämlich Citizenship. Mhm. Und da geht es eben um die Frage nach dem mündigen Bürger. Das fand ich total interessant, weil ich immer das Problem hatte, dass diese 4K, die du gerade aufgezählt hast, tendenziell ja auch von Verschwörungsideologen umgesetzt werden können. Also ne, man könnte sagen, ja Mensch, die denken kritisch gedacht, kollaboriert, kooperiert und so weiter. Und das andere C ist noch, steht im Englischen für Character Education, was eben sehr stark in diese Selbstwirksamkeit geht. Und das sind ja alles Dinge, finde ich, die so unfassbar zentral sind, aber eben dadurch, dass sie aus diesem Prüfungsnoten Zertifizierungsapparat rausfallen, oftmals nur dann umgesetzt werden, wenn es eben persönliches Engagement ist, nicht ja Schulstruktur, wie du es gerade schon gesagt hast. Ne?
Einer unserer Lehrer hat uns auch gesagt, im Prinzip können wir Demokratiebildung und kritisches Denken nur in den Fächern lernen, die nicht prüfungsrelevant sind. Und ich finde, es ist so ein Klatschen von Latz irgendwie von Bildung insgesamt. Das heißt, es muss sich strukturell und politisch etwas ändern. Das bedeutet, dass die Lehrerinnen und Lehrer, dass aber auch die Eltern wirklich Banden bilden müssen, Briefe schreiben an Abgeordnete und auch nicht nur an die Bildungsministerien, sondern auch an die Haushaltsausschüsse der Länder, ja, damit die Mitglieder dort, das ist auch eine Verteilungsfrage, dass kein Geld für Bildung da ist, ist immer eine Entscheidung, die wir halt so treffen als Gesellschaft. Und das andere ist, dass ich glaube, Projekte wie Aula, wir sind ja auch nicht das einzige Projekt, das irgendwie so ein bisschen quer in die Schule kommt. Wir haben jetzt auch von der Postcode-Lotterie eine große Förderung bekommen, damit wir uns mit Teach First zusammentun können. Ja, okay. Und Teach First zu MultiplikatorInnen von Aula werden können und die Fellows an Schulen auch nochmal diese zusätzliche wichtige Ressource von außen reintragen können. Ich glaube, sich nur auf die Politik zu verlassen, wäre ja die Antithese von dem, was ich fordere. Ich fordere ja Selbstwirksamkeit. Und das bedeutet auch, dass die Beteiligten im Bildungswesen einfach selbst Dinge machen. Und meine Erfahrung ist, wir haben meistens mehr Freiheiten, als wir glauben. Also Lehrer neigen dazu, vorsichtig zu sein. Und ich denke, mein Tipp an der Stelle wäre wirklich, macht sinnvolle Dinge und fragt lieber um Verzeihung als um Erlaubnis.
Der Podcaster reißt die Arme nach oben. Am Ende, wenn jetzt Leute zuhören, die sagen, okay, ich bin sofort dabei. Was außer dein Buch lesen, die neue Schule der Demokratie und auf www.aula.de gehen, sich das nochmal in Ruhe durchlesen und euch dann kontaktieren, kann man tun. Das wären so die ersten Schritte, oder?
Ja, das wären die ersten Schritte. Wenn ihr eine Schule habt, dann informiert die Schule, guckt, ob ihr Interesse habt. Auf aula.de stehen Infos. Und da gibt es unter Aula umsetzen auch ein Formular, also ein Kontaktformular. Da könnt ihr uns schreiben, hey, könnt ihr uns helfen? Oder ihr könnt es auch ganz unabhängig von uns machen, weil alle Materialien bei Aula offen und kostenlos sind. Ihr könnt also diese Software, wenn ihr einen Server habt und wisst, wie ihr den administriert, selbst installieren, selbst einfach machen. Und damit wir das allen Schulen kostenlos anbieten können, sind wir spendenfinanziert. Das heißt, auch das ist ein Weg, wie man uns helfen kann, einfach auf aula.de. Da gibt es einen Spendenlink und dadurch gebt ihr uns Möglichkeiten, diese Materialien weiterzuentwickeln und einfach offen zu halten, sodass wir bottom-up so eine kleine demokratische Revolution starten können.
Wir haben uns jetzt gerade sehr viel mit diesem ganz, ganz wichtigen Punkt der Demokratieerziehung, Demokratiebildung in der Schule beschäftigt. Ganz am Ende habe ich noch eine persönliche Frage. Und zwar, gibt es gerade etwas, was du vielleicht in einem etwas größeren Rahmen gerne liest, hörst oder anderweitig konsumierst? Denn du hast schon gesagt, Begleitpädagogin, wir haben das gerade, ohne es zu definieren, natürlich beschrieben, umrissen, ist die eine Sache. Aber du bist natürlich sehr auch im politischen Diskurs, gerade was den Angriffskrieg von Russland gegenüber der Ukraine angeht und so weiter. Gibt es gerade etwas, womit du deinen Horizont erweiterst, sagen wir es mal so?
Also in Bezug auf sowohl den Angriffskrieg und die Geschichte der Ukraine kann ich sehr alles von Timothy Snyder empfehlen. Er ist ein genialer, also auch didaktisch ein genialer Historiker. Und er beschreibt auch sehr, sehr gut Faschismus, weil das ist im Prinzip ein Krieg des Faschismus gegen die Demokratie, ja. Und das findet auch nicht nur in Russland und der Ukraine statt, sondern das findet weltweit statt. Das heißt, auch Gegenwehr gegen Faschismus findet man bei ihm gut. Dann lese ich sehr, sehr gerne Maren Urne. Die hat jetzt auch gerade ein neues Buch rausgebracht, Radikal Emotional, über die Rolle von Emotionen in der Politik. sehr wichtig, sehr unterbeleuchtet. Und was ich an Maren Urner mag, ist, dass sie einfach, sie macht positive Stimmung, sie macht gute Laune. Und ich finde, wir brauchen gerade alles, und das habe ich auch versucht mit meinem Buch zu machen, wir brauchen gerade alles, was uns Mut macht, was uns aufbaut, was uns sagt, hey, das ist, was wir jetzt konkret machen können. Uns Handlungsanweisungen gibt und uns miteinander empathisch macht und solidarisiert. Denn das ist im Moment unsere größte und stärkste Waffe.
Marina, ganz, ganz herzlichen Dank für diese tollen Einblicke, für dieses ganz wichtige Thema und ganz viel Erfolg weiterhin bei allem, was du tust.
Danke sehr und euch auch. Einen wunderschönen Tag. Ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr ab jetzt auch eine Mail schreiben an dieschulebrennt, alles klein und zusammen, @auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für den SWR. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fei.
Wenn ihr euch für politische Themen interessiert, aber ihr wollt was anderes als immer nur schlechte Nachrichten, dann hört doch mal bei uns in Politikum, den Meinungspodcast, rein. Wir gucken mit Humor aufs politische Weltgeschehen von Berlin bis Buenos Aires. Uns geht's um Meinungen, die inspirieren. Und wir führen auch in jeder Sendung Gespräche auf Augenhöhe zu Themen, die gerade relevant sind. Zum Beispiel die Work-Work-Balance. Oder was ist eigentlich die Normalität, die wir uns alle zurückwünschen? Oder brauchen wir jetzt einen Coach, um das Leben überhaupt auf die Reihe zu kriegen? Uns gibt es Montag bis Freitag überall, wo es Podcasts gibt. Politikum, der Meinungspodcast.